Das Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi.
Liebe Krimi-Freunde, wir sind mal wieder auf der Insel. Nicht irgendeiner Insel, sondern der Insel, wo gefühlt die meisten kriminellen Geschichten herkommen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Mit auf nach Großbritannien gekämpft haben sich Susanne.
Ja, hallo, da es heute urbritisch zugeht, trinke ich natürlich schwarzen Tee.
Yvonne?
Hallo, ich habe mir passenderweise Gurken-Sandwiches zurechtgelegt.
Und ich bin Stefan und sitze ganz bequem in einem urenglischen Sessel. Für diese Folge hat Susanne uns etwas Very British mitgebracht. Susanne, was erwartet uns heute?
Ja, bevor ich das verrate, wie immer unsere Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Also das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest oder hört euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast. Ich habe heute Mord im Gurkenbeet mitgebracht. Den ersten Teil der Flavia de Luz-Reihe von Alan Bradley, auf Deutsch 2009 erschienen. Inzwischen sind 10 Bände aus dieser Reihe erschienen. Worum geht es heute im ersten Band? Die 11-jährige Flavia lebt in den 1950ern mit ihrem Vater, Colonel de Luz, ihren Schwestern Philly und Daffy sowie dem hausangestellten Dogger auf Buckshaw, einem typischen britischen Anwesen. Die Mitglieder der Familie sind nicht besonders eng miteinander verbunden. Die Schwestern spielen sich ständig Streiche. Der Vater zeigt ein bisschen wenig Interesse an seinen Töchtern. Die Mutter Harriet ist schon lange verstorben und man merkt, dass die Familie insgesamt immer noch trauert und dass eben ja auch jeder so ein bisschen für sich tut. Flavia verbringt deshalb viel Zeit alleine in dem Chemielabor, das früher einem inzwischen verstorbenen Familienmitglied gehörte. Eines Morgens findet Flavia dann plötzlich eine Leiche im Gurkenbeet. Sie informiert die Polizei und verfolgt die Ermittlungen neugierig mit, bis ihr Vater den Mord gesteht. Denn Flavia glaubt nicht an die Schuld ihres Vaters und ermittelt nun auf eigene Faust. Die Spuren führen sie zu dem Internat, das vor Jahrzehnten sowohl das Opfer als auch ihr Vater besuchten, zu einem Selbstmord eines Lehrers und zu seltenen Briefmarken. Wie das alles miteinander zusammenhängt, wird von Flavia in akribischer und mutiger Ermittlungsarbeit aufgedeckt. Ich habe diesen All-Age-Krimi mitgebracht, weil mir die Flavia-Reihe wirklich ans Herz gewachsen ist. Ein, wie ich finde, zauberhaftes Beispiel für Cozy Crime mit ungewöhnlichen Charakteren, spannenden Nebenthemen und einer gemütlichen Sprache. Wahrscheinlich ist der erste Band nicht der beste der Reihe, aber ich finde, es ist trotzdem ein guter Einstieg in diese kleine Familie mit all ihren Problemen und Besonderheiten. Von mir deshalb eine unbedingte Leseempfehlung für Fans von ganz typischem Cozy Crime. Yvonne und Stefan, wie hat euch das Buch gefallen?
Für mich hat die neunmal kluge Flavia als Ermittlerin ziemlich gut funktioniert. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig bei so sehr jungen Kindern, ob die als Ermittler für einen funktionieren. Bei manchen ja, bei manchen nein. Man kennt sich ja da auch selbst am besten. Das Dorfleben und das Menschen, ich nenne es jetzt mal ganz klassisch so, sind ganz klassisch cosy-typisch beschrieben, mit all den eigentümlichen Bewohnern und Eigentümlichkeiten herum. Und es geht insgesamt recht ruhig zu, wie es bei cosy halt so zugeht. Flavias Steckenpferd, die Chemie, wird in späteren Bänden noch weiter ausgebaut, soweit ich gelesen habe. Da bleibt es also spannend, wie sich das bei Ermittlungen auch noch weiterentwickelt. Ja, und wer cosy-Krimis mag und mit 10-jährigen Schlauköpfen gut kann, der kann bedenkenlos auch bei Flavia reinlesen.
Ja, wie ist es bei dir, Stefan?
Ja, auch ich verwende das Wort neunmal klug. Und ich finde, mit der jungen Flavia de Luce liefert uns der Autor Alan Bradley eine blitzgescheite, manchmal, Achtung, neunmal kluge, typisch englische Cozy-Crime-Ermittlerin. Sie und ihre seltsame Familie schließt man, da folge ich dir, Susanne, schnell in sein Herz. Gelegentlich ufern mir die Beschreibung etwas zu sehr aus. Das ist eine Stilfrage und oder eine Gefallensfrage. Aber wer daran Gefallen findet, wird auch an den vielen Anspielungen zur englischen Kultur seine Freude haben. Überhaupt kann man durch die Beschreibung gut in die dörfliche Idylle mit seinen sehr skurrilen Charakteren eintauchen. Und deshalb für Freunde des gepflegten, eher gediegenen Krimis ist Mord im Gurkenbeet eine klare Leseempfehlung von mir.
Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal über zu den Besonderheiten und Hintergründen. Was besprechen wir denn da heute? Was steckt dahinter? Themen und Hintergründe.
Ja, wir besprechen heute das Internat. Und zwar spielt ja ein Teil des Romans im Internat, also eigentlich nur in der Erzählung des Vaters als Umgebung. Ansonsten ist ja dieser Sitz in Bischofs Lacey oder in Buckshaw, wie das da heißt, wobei ich nicht genau weiß, wo das eigentlich ist. Aber da findet der Roman eigentlich statt, aber eben teilweise auch in dem örtlichen Internat. Und hier geschehen die Ereignisse, die man wissen muss, weil das dann zum Mord im Gurkenbeet führt. Und mir ist aufgefallen, oder uns ist ja immer vor Vorbesprechung aufgefallen, dass das Internat ein Ort ist, der in Romanen, Serien und so weiter häufig vorkommt. Und deswegen wollen wir heute mal schauen, was ist eigentlich mit dem Internat im Roman so los? Warum macht man das? Und was gibt dem Roman das Besondere? Susanne, Yvonne, kennt ihr Werke, Bücher, Serien, die in einem Internat spielen?
Für mich ganz klassisch natürlich die Harry Potter-Serie, genau. Weil ich Harry Potter-Fan bin.
Das fällt einem sicher als erstes inzwischen ein dazu, ne? Auf jeden Fall. Internat. Es gibt ja ganz viele. Es gibt ja tatsächlich auch schon bei Kinder- und Jugendbüchern bewusst, ne? Ist das nicht sogar Hanni und Nanni oder sowas, die im Internat spielen? Ja. Die
ganz genau, ja.
Fünf Freunde oder also eine dieser dieser Kinder-Krimi-Bücher.
TKKG spielt teilweise in dem Internat, aber das sind halt zwei von den vier Leutchen sind da im Internat, aber das spielt nur selten wirklich eine Rolle.
Ich glaube, bei den britischen sind da noch ein oder zwei von den, Fünf Freunde oder irgendwas anderes gibt es auch noch. Und die fallen mir auf jeden Fall auch erstmal ein. Es ist natürlich ein geschlossenes Setting, ne? Das ist natürlich ganz gut geeignet.
Ja. Genau. Also ich habe noch den Club der Toten Dichter.
Genau,
ist noch sehr. Ja, und bei mir natürlich auch noch die Netflix-Serie Sabrina, da habe ich auch zwei Staffeln von geguckt. Das ist dann ein Hexeninternat, aber die Funktionalitäten dahinter sind ja dieselben.
Richtig. Richtig. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe. Es gibt noch The Magicians, habe ich tatsächlich auch geguckt auf Netflix oder irgendwo anders, spielt auch typischerweise im Internat, ist ein spezielles Zauberinternat nochmal, also hier gelten eigene Regeln, genau, Veronica Mars teilweise, ist auch eine Serie.
Ein Film fällt mir noch ein, der dürfte so alt sein wie ich, von Young Sherlock Holmes, heißt er im Original, im Deutschen heißt es Das Geheimnis des verborgenen Tempels, ein sehr schöner Sherlock Holmes Film, wie ich finde, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken.
Okay. Ja, sollten wir dann mal hinten erwähnen, ja. Genau, also es gibt eine ganze Reihe und fällt sicherlich noch viel mehr ein. Deadly Class ist, glaube ich, auch noch so ein Teil, sehr skurrile Internat, wo künftige Mörder ausgebildet werden.
Oh Gott, das
ist sehr schön. Nach Graphic Novel leider nur eine Staffel Mist. Sehr, sehr cool, ja. Okay, aber warum wählt man das als Handlungsort aus und dramaturgisch bietet sich das an, weil das da so eine Art geschlossener Raum ist. Es tauchen immer dieselben Personen auf, das kann man super einführen. Ja. Also ich habe das mal hier so genannt, Kammerspiel in mehreren Räumen. So ist das sicherlich auch, wenn es dann immer Ausflüge gibt. Hier ist es so ein bisschen, das Internat ist jetzt nicht der Hauptraum, in dem gespielt wird, aber eben wichtig. So, und jetzt eigentlich geht es ja eher so um das Psychologische, so, ne, das Internat hat eigene Regeln, die führen zu typischen Verhaltensweisen der Insassen und dann auch zu Geschehnissen, die dann häufig mörderisch ausgehen oder so. Das ist so das, was ich so denke, was das Internat so speziell macht von den Beziehungen der Personen untereinander. Und deswegen, Yvonne, Susanne, was meint ihr denn? Hat es im Internat des Vaters so Regeln gegeben? Was war da das Besondere?
Also jetzt speziell erstmal dazu. erinnere mich irgendwie, glaube ich, an eine Szene, wo es relativ am Anfang, wo der, glaube ich, erzählt, dass er ankam und erstmal sich irgendwie auch sehr verloren gefühlt hat in dem Internat. War das nicht so ganz angedeutet, der Vater? Ne? Dass, so mehr
ja, ich glaube
das,
schon.
Ja, stimmt, genau. Alleine stimmt, gestellt stimmt. War.
Er hatte ja auch nicht so wirklich das Verhältnis zu seinem eigenen Vater. Ne? Das war doch so.
Genau, und dass er sich da mehr oder weniger so abgeliefert gefühlt hat. Ne? Genau. Und dann eben man sich so alleine durchgekämpft hat. Also ich glaube, das ist irgendwie schon mal so eine Geschichte, dass vielleicht das Erste, was psychologisch ist, was jetzt noch nicht per se mit dem Internat zu tun hat, aber dass das natürlich für Kinder irgendwie ein schwieriges Gefühl ist, in einem relativ jungen Alter von den Eltern dann da hingebracht und ja, eben irgendwie mehr oder weniger abgeliefert zu werden, ist vielleicht, da geht es ja damit schon los, ne? Dass das irgendwie eine sehr frühe Abnabelung ist. Und das findet man hier auf jeden Fall. Und eben dann diese Notwendigkeit, sich da einzusortieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie waren das hier auch, aber ganz oft ist es ja auch so, dass die Zimmer Mitbewohner haben, also tatsächlich in einem Zimmer mindestens zu zweit sind. Und schon das ja irgendwie speziell, weil man dann auf einmal mit jemandem, den man vorher im Zweifel nicht kannte.
Mit dem man vielleicht, wenn man ganz großes Pech hat, am Ende überhaupt gar nicht leiden kann.
Ja, genau, auf einem Zimmer sein muss. Mhm. Also schon das sicher irgendwas, was solche speziellen Dynamiken hervorruft.
Ja, also erstmal kommt es natürlich in dem Internat peu à peu, weil wir nun mal alle Menschen sind, kommt es natürlich zu diversen Gruppenbildungen. Mhm. Man sucht sich da praktisch seine Verbündeten, man sucht sich Leute, die nützlich sind für diverse Themen, man sucht sich Leute, mit denen man Hobbys zusammen austragen kann. Um ein Hobby geht es ja dann auch. Mhm. Zum einen mit der Zauberei, zum anderen dann auch mit dem Briefmarken sammeln. Und man findet dann natürlich auch Leute, die man nicht leiden kann oder die sich mit der Zeit dann wandeln, so wie das ja bei dem Bone Penny passiert ist.
Ja, ja. Genau.
Der Bone Penny ist unser Opfer, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen für Leute, die Geschichte noch nicht kennen.
Ja, und vielleicht sollte man auch sagen, dass mit Zauberei hier tatsächlich Taschenspielertricks gemeint sind.
Ja, genau.
Und nicht Magie.
Nein, das ist kein Fantasy-Buch.
Weil wir ja Harry Potter erwähnt haben. Genau, es ist ein Cozy-Crime, kein Fantasy. Ja. Fantasy spielt gar keine Rolle. Nein. Stimmt. Ja, und wir hatten tatsächlich, also am Anfang hatten die Heimweh, dann sind die so einem Zirkel beigetreten, wo die Zaubern gelernt haben. Das ist so eine spezielle Gruppe, als wenn man Schach spielt oder ähnliches. Mhm. Und dann gab es eben zwischen dem Vater und dem einen Zauberer, den er angelernt hat, und einem Kumpel von denen so Rivalitäten, Konflikte. Man war befreundet, man war nicht mehr befreundet, man setzte sich gegenseitig unter Druck. Und das alles wäre in einem Nicht-Internat wahrscheinlich nicht passiert, weil man sich dem hätte besser entziehen können.
Oder nicht so massiv, ne? Also natürlich,
auf
den Schulen hat man dieselben Entwicklungen, aber eben man hat dann die Familie, wo man abends nach Hause gehen kann, das vielleicht auch mal besprechen kann, ne? Irgendwie so ein bisschen, das auch aufgelöst wird und so. Und das hat man halt hier dann nicht. Ne? Man hat keine Fluchtmöglichkeit. Das ist, glaube ich,
kein Rückzug, der überhaupt nichts mit diesen Personen oder mit der Umgebung zu tun hat. Das sehe ich auch so ein bisschen problematisch an Internaten. Wie gesagt, wenn es gut funktioniert, ist es bestimmt ein super Ort. Aber wenn es nicht so gut funktioniert.
Ja. Und da haben wir ja auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass sicher auch ein Problem ist, dass eben auch wenig Kontrolle von außen stattfindet. Das heißt, nicht nur die Schüler untereinander, sondern eben auch die Mächtigeren wie Lehrer, Internatsdirektor und sowas, die haben natürlich sehr viel Macht, die nicht kontrolliert wird und können teilweise, also da gibt es ja auch verschiedenste Konstellationen, was dadurch dann auch passiert, aber das ist natürlich auch eine problematische Situation, dass die Schüler denen sehr stark ausgeliefert sind. Also das finde ich schon auch.
Genau, der Lehrer spielt eine ganz andere Rolle. Zeit,
genau, wir müssten hier, was Flavia angeht, natürlich auch nochmal dran erinnern, wir sind ja in einer völlig anderen Zeit. Heute wäre das bestimmt einfacher, zumindest mitzuteilen an die Eltern, wenn irgendwas wirklich sehr schief geht. Aber damals, wann ist der Vater zur Schule gegangen? In den 20ern oder so? In den 1920ern? Also, da konntest du eine Brieftaube schicken und das ist es gewesen.
Genau, also der Kontakt war sicher eingeschränkt, wobei es immer noch so ist, dass es also immer noch, aber ne, es gibt schon immer wieder Fälle von Machtmissbrauch, ne, in Internaten. Also, meine, das vielleicht auch sozusagen, meine beiden Eltern sind auch damals im Bayerischen Wald auf Internate gegangen. Meine Mutter erzählt da heute auch noch Geschichte, das war ein nonnengeführtes Internat und wie es da zuging, das war auch krass. Also schon, und das war dann ja in den ja so 60ern, 1960ern ungefähr. Ja. Und also das ist schon verrückt, wenn man das noch hört. Und die haben tatsächlich zum Beispiel auch bis relativ spät auch noch so große Schlafsäle gehabt, also ne, in Dutzenden da in einem Saal geschlafen und solche Dinge. Ne? Also das ist schon, durften wirklich das Internat auch nicht verlassen.
Das ist ja heute auch anders. Ja. Du darfst ja das Internat praktisch, wenn du dich abmeldest, darfst du es ja auch immer verlassen. Also Freizeiten gibt es ja da auch, Internatsfreizeiten und so weiter. Genau, es gibt, glaube ich, sowas wie eine Schließzeit, also dass du halt ab einer bestimmten Uhrzeit wieder da sein solltest, vermutlich dann auch altersabhängig. Und ich habe auch mal von einer ehemaligen Kollegin erzählt bekommen, die auch an einem Internat war, auch ein nonnengeführtes Internat tatsächlich. Und sie fand das aber positiv. Sie hatte da wirklich gute Erfahrungen gemacht und war dann, obwohl sie ja zunächst hier bei uns in Leipzig lebte, dann ist sie wieder zurückgezogen, damit sie ihre eigene Tochter auch an dieses Internat geben kann, weil sie hier an den staatlichen Schulen nicht klargekommen sind.
Okay.
Also tatsächlich habe ich da auch schon, also es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, muss man nochmal sagen, zwischen der britischen Schulkultur und unserer. Ne, da sind auch Internate ja irgendwie verbreiteter, bei uns ist das ja auch in Deutschland noch relativ selten. Ich habe interessanterweise auch zwei, drei Geschichten im Kopf, wo das so ein bisschen ist, dass die Leute irgendwie nicht klargekommen sind und dann aufs Internat, was auch immer, ne, damit vielleicht auch weniger Ablenkung oder ne, klarere Strukturen, die hat man sicher. Aber eben, wenn man sich so vorstellt, jemand passt nicht in diese Struktur rein, dann hast du natürlich in dem Internat dann auch mal ein ordentliches Problem. Ne?
Also.
Und auch, also auch ja, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so Mobbing und so. Und das sind ja genau das, was wir dann meinen, was dann oft zu kriminellem Verhalten oder späteren Rache, ne, also Rachegefühlen, Rachebedürfnissen führt. Ne? Also,
Oder auch Eskalationen da noch vor Ort.
Würdet ihr denn sagen, dass das Internat, in dem der Vater gewesen ist, wo diese Dinge damals dann geschehen sind, dass das notwendig ist? Also würde man das Internat weglassen, hätte man die Geschichte so nicht erzählen können, oder?
Nee, ich denke, nicht an einer normalen Schule hätte man das, ich würde schon sagen, an einer normalen Schule wäre das auch so gegangen. Da gibt's ja vielleicht in Großbritannien mehr als bei uns, das weiß ich nicht, auch so Freizeitaktivitäten wie so Theatergruppen. Oder halt hier Zaubergruppen.
Ja, ich weiß nicht, ob die dann dieselbe Bedeutung haben, wenn du im Prinzip dann sagen kannst, wenn es mir hier nicht passt, dann gehe ich in eine andere, ne? Also dann gehe ich in eine Privat. Also ich glaube, das ist halt der große Unterschied, dass du deine Freizeit im Internat eben, du musst sie miteinander verbringen, auch noch, ne?
Und deswegen gibt es den Zwang, in so Dinge einzutreten.
Zumindest zur damaligen Zeit.
In Gruppen einzutreten, Also so ein Gruppenzwang,
Und in Schulen kannst du halt im Zweifel, und Eltern oder so können dann halt immer noch sagen, dann gebe ich mein Kind halt in eine private Theatergruppe von dem Verein so und so, ne? Oder habe dann da noch die Gruppe, in der ich das
machen kann. Naja, in den 1920ern, ich verweise gern nochmal aufs Jahrzehnt, in dem wir uns höchstwahrscheinlich befinden, wäre das wahrscheinlich so einfach auch nicht möglich gewesen. Von daher denke ich, an einer normalen Schule zur damaligen Zeit wäre die Geschichte wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen.
Ja, kann sein.
Oder hätte sehr ähnlich entstehen können.
Ja, wahrscheinlich gab es einfach in den, also ich weiß, da kenne ich mich auch zu wenig aus, ob es in Großbritannien wie viele, also gerade auf dem Land im Zweifel gab es ganz wenig andere weiterführende Schulen. Ne? Also insofern ist es gar nicht unbedingt nur das Setting, sondern einfach das, was zu dieser Zeit halt wirklich üblich war. Und das.
Genau, wir sind ja hier auch im ländlichen Raum, wo jeder jeden kannte.
Und die waren ja auch gut betucht, die Familie Deleuze.
Ja.
Und die hatten ja dann im Zweifelsfall auch eher Privatlehrer. Das war ja dann bei den Wohlhabenderen oder auch bei den Adligen dann eher üblich.
Stimmt, und dann hast du natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Weil dann hast du ja keine
Gruppendynamik AD. Nee.
Ja, genau.
Dann hast du trotzdem, die waren schon sehr stark miteinander verbunden, ne? Also wir haben hier eine spezielle Gruppendynamik und Und die waren auch irgendwie aufeinander angewiesen, das hat man ja gemerkt, als der Vater dann merkte, dass sein ehemaliger Protégé sich dann quasi so entwickelt hat, dass er selber der Helfer war und nicht mehr der große Zauberer, hatte sich ja das schon ein wenig verändert dann.
Wobei mir der Vater auch nicht so vorkam, als ob er wahnsinnig viele Freunde gehabt hätte, auch so vom Bone Penny abgesehen an der Schule.
Ja.
Wenn du sowieso nur wenige Kontakte hast und dir dieser Kontakt dann auch noch abhanden kommt, beziehungsweise er sich in eine Richtung entwickelt, die dir überhaupt nicht schmeckt, dann hast du natürlich ein Problem.
Ja, wobei die halt mit dieser Philatelie ein sehr spezielles Hobby hatten.
Männer. Ja, noch ein zusätzliches Hobby. Ich meinte jetzt erstmal die Zauberei, aber genau, die Philatelie kam ja noch dazu.
Ja, also auch
sehr. Zauberei ist ja auch ein sehr spezielles Hobby, muss man
ja
mal so sagen.
Ja, muss man viel alleine üben, kann man keinem erzählen, wie der Trick funktioniert. Und Briefmarken sammeln, ja.
Kann man auch mal zeigen. Da guck, hab ich.
Was mich auch gewundert hat, ist, dass die alle immer nur dasselbe Motiv hatten. Das kenne ich aus meiner eigenen Zeit als Briefmarkensammler eigentlich nicht. Da ging es um viele bunte Marken und hier war immer das gleiche Motiv abgebildet.
Ja, ich weiß nicht, wie viel es in Großbritannien gibt, ob einfach auf sehr vielen Briefmarken der jeweilige Königin oder König drauf ist.
Also englische Briefmarken, da kenne ich nur die Queen.
Ja, ne? Also ja, vielleicht sind ist dann schon ganz die Auswahl boring, nicht so groß. Ja.
Ja.
Also, genau, aber es ist, ich glaube, da waren ja auch die Hobbys einfach sehr vorgegeben von den Interessen der Lehrer, ne? Also,
ja, genau.
Ja, das muss ja jemand anbieten können.
Ja, ja, das heißt, stimmt. Du hast das gar das nicht stimmt. so viel Auswahl.
Ja.
Dass du, und dann ist natürlich sogar bis dahin, gut, das ist natürlich in Familien ja auch oft so, ne, dass man irgendwie übernimmt, was in den Familien ohnehin gemacht wird oder so. Aber hier ist dann schon auch wieder sehr, du hast halt nur die Möglichkeiten, die an der jeweiligen Schule oder im jeweiligen Internat dann vorhanden sind. Und dann macht man mit oder nicht. Ne? Also war ja hier so, dass sogar der eine Lehrer und der Direktor beide sehr briefmarkenaffin offensichtlich waren. Und dann prägt das natürlich auch so eine Gruppe wiederum ein bisschen.
Wir hatten zwar eigentlich jetzt von Regeln gesprochen, aber wenn natürlich die Philatelie von ganz oben, sage ich mal, so favorisiert behandelt wird, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Schüler.
Mhm.
Ja,
genau. Wie wir ja gemerkt haben.
Ich habe deswegen sogar angefangen zu sammeln, weil ein Lehrer bei uns das auch hatte. Und der hatte zwischendurch da immer den normalen Unterricht ausfallen lassen, brachte seine Briefmarkensammlung mit und dann tauschte er fleißig. Ja.
Oh Gott.
Okay. Also das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Das Interesse an Briefmarken jetzt etwas weniger, ist im Moment auch nicht mehr so. Ja, läuft ein bisschen aus, das Thema, glaube ich. Damals war es aber noch drin, ja.
Es hat insofern schon irgendwie was Nostalgisches, ne? Eigentlich ja ein Hobby, was immer auch, wo man mal so gesagt hat, naja, wahnsinnig spannend ist es jetzt vielleicht nicht. Aber inzwischen ist es wieder anders, weil es eben so, ja, weil man ja kaum noch Briefe bekommt oder schreibt oder so, ne?
Also das ja, ist, inzwischen kaufst du nur noch, wahrscheinlich nur noch die Blöcke.
So Post, ja, also ich mache es noch anders, noch so soweit es möglich ist. Soweit es möglich ist, kaufe ich mir sogar plus Codes. Gar keine Briefmarken.
Mhm. Ja, ich verschicke die Postkarten per App.
Noch besser. Ja. Geht noch schneller.
Genau. Ja, wenn ich also Postkarten schicke, an meine Eltern zum Beispiel, weil die noch, die haben noch einen Briefkasten. Ja.
Ehrlich.
Es gibt immer noch ganz nette Sondermarken, die gibt es schon, ne? Aber es ist.
Das stimmt.
Also es hat sich schon, glaube ich, sehr. Also ich habe ganz, ganz kurz haben wir tatsächlich auch mal auch durch meinen Großvater Briefmarken gesammelt. Aber war jetzt nicht so das, was meine Schwester mich gefesselt hätte. Ging dann auch schnell wieder unter.
Ich glaube auch, eine Sammlung ist wirklich nur für denjenigen interessant, der das Thema auch wirklich gerne behandelt. Alle anderen gucken da drauf, sagen nett und
ja.
Wann gibt's Mittagessen? So nach dem Motto.
Genau. Ja. Dass man das Buch zuschlagen kann, ja. Gezaubert hat von euch aber keiner.
Nee, aber ich finde es spannend, mir sowas anzugucken, so Zaubershows und auch, es gab in den 90ern mal, jetzt sind wir völlig vom Thema ab, aber egal, es gab in den 90ern mal so eine Behind-the-Scenes-Serie mit einem Zauberer, der verschiedene Zaubertricks dann auch gezeigt hat, wie die funktionieren. Ich war total fasziniert.
Ja, ich finde das auch.
Ich weiß nichts mehr davon, ich weiß, es sind alles Tricks, aber ich finde es immer noch toll, dazu zu gucken. Und auf Netflix gibt es auch diverse so Sendungen mit Zauberern, die große oder auch kleine Tricks machen. Es gibt da einen, der macht so wirklich Taschenspielertricks in Anführungsstrichen und ist so geschickt. Ich finde es toll, dazu zu gucken.
Geht mir auch so. Also ich finde auch, das sehr faszinierende Shows in jeder Form, Zauberei.
Ja,
also
ich finde, das hat auch
was
ja.
wirklich Cooles.
Ja.
Diese Illusion, ne? Und war letztens erst in einer Zaubershow, da war mal ganz spannend, dass sozusagen man konnte da einen Trick sogar ganz gut sehen und das war so enttäuscht.
Ja, ich will auch gar nicht, eigentlich will ich gar nicht wissen. Wie es funktioniert heute jedenfalls nicht mehr.
Ja, aber es ist schon, nee, ich finde es auch, also ich finde es auch bewundernswert und das wäre auch, wenn ich, also ich glaube, hat halt bei uns niemand gemacht oder niemand war irgendwie ein Thema, aber wäre wahrscheinlich was gewesen, was ich mir gerne selber ausgesucht hätte, ja. Also finde ich auch, finde ich witzig. Anders als
ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Philatelie Zauberkunst bei Mord im Gurkenbeet. Mhm. Eingebettet schön in die Welt des Internats. Wir kommen zu was anderem.
Genau, zu was völlig anderem sozusagen. Ja. Habe ich mir jetzt meine Überleitung selbst gemacht?
Du hast es selbst gemacht, genau.
Alles klar, gut. Dann geht's jetzt weiter mit Metaphern und Vergleichen. Und nun schauen wir hinter die Zeilen. Stefan hatte am Anfang schon gesagt, ihm war es hin und wieder mal ein bisschen zu viel mit so Beschreibungssachen und da gehören Metaphern und Vergleiche natürlich auch mit dazu. Das sind ganz grundlegend erstmal kreative Sprachwerkzeuge und die können Abstraktes, wie zum Beispiel Eindrücke und Emotionen, durch eine bildhafte Darstellung veranschaulichen, wie Stimmungen, Charaktertiefe und Atmosphäre in Büchern können sie auch noch bereichern. Ein Vergleich ist ein, das Wort sagt es im Grunde schon, ein Gleichnis. Man setzt also etwas gleich, wie zum Beispiel, ich bin harmlos wie ein Glas Buttermilch. Fragt mich nicht, wo ich dieses Beispiel her habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich fand es lustig.
Ja, sehr schön.
Deswegen, genau. Und eine Metapher ist ein Bedeutungsübertrag. Metaphern sind oftmals direkter und haben dadurch auch mehr Kraft. Deswegen sollte man mit denen auch noch ein bisschen sensibler umgehen. Beispiel, noch einmal holt der Sturm tief Luft. Wir wissen alle, ein Sturm ist keine Person, kann also auch keine Luft holen. Beachten sollte man, dass das Ganze auch sehr schief gehen kann. Zum Beispiel bei sehr wortwörtlich, das heißt auch so, bei schiefen Vergleichen und schiefen Metaphern. Beispielsweise, wenn es sehr unrealistisch wird, also unpassend unrealistisch. Allgemein, wenn es einfach nicht passt in die Situation. Oder wenn das Gemeinte falsch dargestellt wird. Unpassend starke Übertreibungen sind auch immer ein Stolperstein. Da sollte man dann wirklich auf den Humorfaktor des jeweiligen Buches oder der jeweiligen Szene gucken, ob das da reinpasst. Abgedroschene Klischees sind ja allgemein ein Problem, einfach weil die keine Emotionen mehr vermitteln können. Assoziationen, da sollte man bedenken, was will man selber dem Leser mitgeben? Und was könnte durch das, was man da geschrieben hat, an Assoziationen ausgelöst werden? Oder gibt es vielleicht sogar schon Assoziationen, die man noch unterstützen kann, woran man dann denken sollte beim Schreiben? Zu viel lässt den Text überladen oder schwülstig wirken, auch das großer Stolperstein. So, nach dieser Einführung in die Metaphern und Vergleiche, Stefan, Susanne, wie seht ihr Metaphern und Vergleiche aus Lesersicht oder auch aus Schreibendensicht? Habt ihr Spaß dran? Findet ihr es anstrengend? Mögt ihr es? In welchem Maße mögt ihr es?
Ich finde es beides eigentlich sehr nett, wenn ich es lese. Also es ist fast immer die Stellen im Buch, wo ich denke, ach, das würde ich mir gern aufschreiben. Meistens lese ich nicht in einer Situation, wo ich mir dann was aufschreiben kann und dann fällt es irgendwie doch wieder runter. Aber es gibt schon oft, dass ich da wirklich auch dran hängen bleibe und mich drüber freue, wenn es schön gemacht ist. Also ich finde, das hat was, bereichert den Text schon sehr, wenn die gut sind. Und selber nutze ich sie zu wenig, weil ich es wirklich schwierig finde. Also ich glaube, es ist auch wirklich was, was man so in der dritten oder vierten Überarbeitung nochmal machen kann. Währenddessen fällt mir das fast nie ein. Und also während zum Beispiel des ersten Entwurfs ist, glaube ich, auch so, dass man mit dem Schreiben und mit der Geschichte vorankommen möchte, ne, und mitten in der Geschichte drin ist. Und also ich jedenfalls bin nicht so in Metaphern und Vergleichen drin, dass jetzt außer den gängigen mir das spontan einfallen würde, sondern eben ich müsste mich, glaube ich, nochmal bewusst hinsetzen und wirklich sagen, jetzt ersetze ich hier einiges durch bewusste Metaphern und Vergleiche. Ja, und da zumindest jetzt bin ich noch nicht so weit, dass ich das hinkriege. Aber also ich würde es gern besser können und besser nutzen und mich damit mal auseinandersetzen. Ich habe auch mal gedacht, ich lege wirklich mal so eine Sammlung an von schönen Metaphern und Vergleichen, aber da muss man halt die Muße haben, die finde ich gerade noch nicht.
Eigentlich sollten die ja auch aus einem selbst herauskommen. Also gerade sowas wie, ich bin harmlos wie ein Glas Buttermilch, wäre nichts, was mir jetzt spontan einfallen würde und auch nach längerem Nachdenken nicht. Mhm. Stefan.
Ja, mein Name ist Stefan, ich bin hart wie Marmelade. Also Metaphern oder solche Vergleiche, die hängen lange nach. Und wenn man den Nagel auf den Kopf trifft, ne, auch ein Metapher, dann ist es natürlich supi, weil man dann echt etwas auslöst, was über länger ist. Das fasziniert mich an Metaphern. Also ich verwende die in der gesprochenen Sprache viel stärker als in der geschriebenen. Da fallen sie mir tatsächlich, da geht es mir ähnlich wie dir, Susanne, auch immer nicht so richtig ein. Und es ist auch nicht so, finde es nicht so ganz einfach, was Passendes zu finden. Mhm. Und ich lese sie ganz gerne. Wenn sie zu gehäuft auftreten, denke ich allerdings, jetzt ist auch mal gut. Also nicht jeder Satz hinterlässt eine Spur im Leben, wie jetzt Rilke vielleicht sagen würde, bei dem Metaphern sehr stark auftreten. Und man gibt dem Text richtig einen mit, sag ich mal, also sprachlich und von der Tonalität her und so. Das ist ganz gut. Und ja, wenn ich zum Beispiel an diese ganzen Hardboiled-Krimis denke, da wird das ja sehr stark verwendet. So, ne, ein Tag wie ein Schlag in die Fresse könnte so ein Satz sein, zum Beispiel, womit man gleich angibt, wo hier der
Ding. Wo befinden wir uns heute? Heute ist ein Reistag.
Genau so, ne. Also, damit kann man eine ganze Menge machen. Das finde ich schon faszinierend und würde mich freuen, wenn ich das noch stärker könnte und so weiter. Genau, nicht immer so ganz einfach. Was mir hier bei Flavia nochmal aufgefallen ist, weil sie ja selber sehr viel so spricht, kommen wir vielleicht noch drauf, ist, dass sie auch viele Anspielungen und Zitate aus der Kultur hat. Also taucht zum Beispiel, sah aus wie Humpty Dumpty oder wie aus einem Stück von Sullivan und so. Also das sind ja Vergleiche, wo auf andere Werke rekurriert wird. Und das ist dann nochmal so, dass man das auch kennen muss. Das stört mich ein bisschen an dem Buch, wo ich mir sage, das ist jetzt nicht für jeden, beziehungsweise oder jede. Man kann es natürlich auch überlesen, aber ist schon schwierig, ne? Mir ist das letztes oder vorletztes Jahr noch bei Murakami aufgefallen, wo ich mal 1500 Seiten am Stück von ihm gelesen habe und er permanent auf große Werke aus der Jazz-Literatur und so, dann musste ich mir das immer alles anhören. Und auch hier geht's um eine Toccata. Da habe ich gedacht, okay, die hörst du dir jetzt erstmal an und überlegst, was es dann ist. Das hindert das Lesen im Bus oder so. Also, Und manchmal sind Metaphern mir too much. So. Und ich glaube, bei Flavia ist es so am Rande. Also sie hat so, einmal fährt sie mit ihrem Fahrrad, das natürlich einen Namen hat, und dann fährt sie wie der geölte Blitz. Und dann denke ich, ja, es ist zwar 1950, aber geschrieben ist es ja heute und der geölte Blitz ist irgendwie schon zu abgedroschen. Den hätte ich jetzt nicht gebraucht, so, ne? Und unterm geölten Blitz kann ich mir auch nicht mehr so richtig was vorstellen. Das ist so ein bisschen so Dinge, die meine Eltern oder Großeltern gesagt haben. Und da war es schon abgedroschen. Das ist immer die Gefahr.
Oder die ich in alten Hörspielen mal wieder höre, so aus den 80ern oder 70ern.
Auch Sätze oder können schlecht altern, habe ich so gedacht. Ja. Ja, das ist so das, was ich denke.
Nee, das stimmt. Also man muss wirklich aufpassen, dass das halt auch schnell, wenn es nicht gut ist, die Augen verdreht und so denkt, was soll das denn jetzt oder so. Ne? Oder zu gekünstelt auch ist, ne? Wo man so wirklich merkt, das ist total gestellt, dann ist es irgendwie auch nicht schön. Ich habe gerade überlegt, dass es, ich glaube, wo man es noch eher, oder ich es zumindest noch eher beim Schreiben machen kann, sind tatsächlich mal so kürzere Geschichten, weil da setzt man sich ja wirklich auch noch mal öfter hin, dass man es, also ich zumindest, dass man es noch mal überarbeitet und dann wirklich auch noch mal stilistisch reingeht und sowas machen kann. Und bei längeren Sachen ist es wahrscheinlich so, es fällt einem direkt ein oder eben nicht. Ne? Also
für Kurzgeschichten ist es tatsächlich ganz gut, glaube ich auch, ja.
Ich würde mich da jetzt auch nicht hinsetzen und noch extra praktisch eine Metaphern- und Vergleicherunde ziehen beim Überarbeiten.
Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde halt, dass es, bevor man was lange beschreibt, kann ein gutes Bild halt echt viel
das stimmt.
Sparen. Ne,
in der Momentaufnahme auf jeden Fall, ja.
Ja, man könnte auch sagen, der Arbeitstag zog sich wie Gummi. Also so, dann hätte man, muss man ganz vieles nicht schreiben. Das ist natürlich schon cool. Also, ja. Ne? Also wenn das jetzt eine super Metapher ist, die geht so, finde ich. Aber.
Ja, ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, ich schreibe gerade eine Kurzgeschichte, ist egal wo, aber da habe ich zum Beispiel, da habe ich gerade einen eingebaut, den ich auch so versucht habe, tatsächlich an die Zeit anzupassen. In sozusagen London, der 1800, Ende 1900, ne, so, und da habe ich jetzt unschonend strahlte vor Stolz wie eine auf hell gestellte Gaslampe. So. Ist jetzt auch nicht so super überzeugend, aber es ist schon mal zumindest die Gaslampe ist.
Ja, das ist ja ganz geschickt. Also man bringt ein Element aus der Umgebung rein und das ist ganz gut. Da muss man nicht so viel erzählen, man kann sich das vorstellen. Ich finde das ganz, ja, gefällt mir wohl.
Genau.
Ja, schön.
Weil wir gerade bei Beispielen sind. Dankeschön für die Überleitung. Ja. Gehen wir doch zu den Beispielen über. Ich habe uns ja ein paar Beispiele mitgebracht, sowohl allgemeine als auch aus Flavia selbst, die wir uns mal angucken können. Wie wirkt das? Was fällt auf? Was könnte der Autor eigentlich gesagt haben wollen? Ist da vielleicht irgendwas schiefgegangen? Wir gucken einfach mal. Wir starten mit Dingen, die nicht aus Flavia kommen. Mit einem Klassiker. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz.
Also das funktioniert, finde ich, schon ganz gut, weil es ja auch so diese verschiedenen Elemente, die dann ja auch bei Schneewittchen, ne, mit reinspielen, ist Schneewittchen, ne? Ja. Dass es eben einmal so unschuldig und dann auch das Gefährliche, also dass die alle in dieser Metapher ja auch schon mit drin sind. Deswegen funktioniert es, finde ich, ganz gut.
Genau, aber ich frage mich zum Beispiel, ob jeder weiß, was Ebenholz ist. Also ich könnte das jetzt gar nicht.
Irgendein dunkles Holz. Ich wüsste es jetzt auch nicht konkreter.
Genau. Ne? Es gibt ja Ebony and Ivory, glaube ich, mit den Klaviertasten.
Ja.
Als Song. Ja. Genau, da ist es dann nochmal drin, aber ja. Okay.
Ansonsten, aber das zeigt uns halt auch, wie vorhin schon mal gesagt, man muss halt wirklich wissen, was es ist, damit der Vergleich auch wirklich gut funktioniert. Und ich wusste als Kind auch nicht, was Ebenholz ist.
Nein, man hätte jetzt auch Pech schreiben können, dann weiß man es vielleicht eher, aber auch Pech ist so etwas.
Ja, vielleicht durch Frau Holle, wenn man als Kind dann schon früh damit sozialisiert worden ist.
Ja, ja, genau. Ja.
Dann, seine Achseln waren durchnässt und die Worte platzten wie Wunden aus seinem Gesicht. Er verzieht das Gesicht.
Ja, aber nee, bei Gesichtern sind. Nee, der gefällt mir gar nicht irgendwie.
Nee, finde ich misslungen, zumal seine Achseln waren durchnässt. Ja, okay, kann man machen.
Hat sich offensichtlich sehr angestrengt, ja.
Und die Worte platzten wie Wunden aus seinem Gesicht. Also das passt ja beides gar nicht zusammen. Also da ist keine Parallelkonstruktion drin. Finde ich misslungen, ja.
Ich weiß auch nicht, wie Wunden aus einem Gesicht platzen können, es sei denn, man hätte da irgendwie reingeschossen oder so.
Ja, das vor allem, man stellt sich dann völlig zerfurchtes Gesicht vor. Und das ist auch schön.
Also die Gedanken, das ist halt auch nochmal wichtig, die Gedanken, die Bilder, die man auslöst, sind das wirklich Bilder, die man in diesem Moment haben will? Und ich glaube, ein aufgeplatztes Gesicht möchte man in diesem Moment wahrscheinlich eher nicht haben.
Und Worte, es geht ja darum, dass Worte irgendwie schnell hervorkommen. Und das ist ja ganz anders. Also das ist
eher. Explodieren ja nicht.
Ja,
einfach,
oder platzen. Also nicht misslungener
Vergleich. Ja, da könnte man ein Maschinengewehr bemühen oder so, ne?
Ja, eine Maschinengewehrsalve oder so, wenn man das wirklich wollte.
Ja.
Oder vielleicht auch eine, also von mir aus, wenn es irgendwie, das kommt jetzt auf die Worte an, man könnte noch so eine, also ich könnte mir noch eine gerissene Perlenkette, wo die Perlen so runterfallen, zum Beispiel sowas oder so.
Ja.
Noch eine schöne, es ist fast schon eine Stilblüte. Die Hand Gottes versetzte ihm einen Tritt. Ich finde das ja schon sehr lustig.
Das ist ja sehr super. Ja, was kann man mit der Hand nicht alles treten? Ja, ja. Genau, wir empfehlen nochmal von Herrn Reiners die Stilfibel, da taucht das alles auf. Ja.
Oder einfach mal bei Bastian Sieg mit reingucken, das hilft auch.
Ja, genau. Okay.
Aber ja, das, auch auf sowas sollte man drauf achten, wenn man Bilder benutzt, dass die auch tatsächlich in die Situation passen und das mit den Händen treten, schwierig.
Ja, oder man hat eine Figur, die im Dialog immer wieder unpassende Metaphern sagt und das ist so ein Teil von ihr. So, ja. Wenn es witzig ist.
Aber auch mit sowas sollte man es auch nicht übertreiben, das nervt dann auch schnell. Also mich zumindest.
Ja, es muss für einen gut sein dann, das ist das Problem. Also es muss gut schlecht sein, ja. Ja, es ist eine hohe Kunst, also finde ich jetzt auf nicht so ganz einfach.
Nee, auch so jemand, der immer so Sprichwörter falsch sagt oder so, das kann auch nerven.
Ja, miteinander vermengt
ist oder so, aber ja.
Ja, es gibt ja diese berühmte Szene in Zuckmeier, wo der Hauptmann von Köpenick sagt, guckt auf seine Taler und sagt, das sind die letzten Morikaner. Das ist sein letztes Geld und es spielt ja an auf das Buch von Cooper, der letzte, der Mohikaner. Und er sagt aber Morikaner.
Mhm. So. Hat das eine Bedeutung, das Wort, oder ist das einfach nur ein falsches Wort?
Mohikaner sind ja Indianer.
Nee, ich meine die Morikaner.
Nein, es hat keine Bedeutung.
Hat einfach nur ein falsches Wort.
Ich hoffe. Bitte schreibt es in die Kommentare rein, wenn ich
Nein, schreibt es nicht. Wir wollen es gar nicht wissen.
Ja.
Genau. Dann gehen wir mal zu Flavia über. Vor Neugier geradezu sabbern trat ich näher.
Ja, das ist tatsächlich so ein Beispiel, was mir jetzt nicht so gefällt. Das, glaube ich, liegt aber daran, dass mir das Wort sabbern überhaupt nicht gefällt.
Nein, da denke ich auch eher an so einen Hund.
Ja. Ja, mein Hund sabbert auch nicht. Also,
du hast einen sauberen Hund.
Nee, ja. Aber ich finde es, es ist
passt
ein
nicht so schön.
Wort. Nee. Aber ja.
Irgendwie aber passt wir die es Beispiele schon in die Situation, aber irgendwie passt das Wort halt nicht so ganz.
Aber da müsste man auch nochmal, also sozusagen aus Fairness, tatsächlich finde ich, es gibt in Flavia gibt's viele schöne Vergleiche, aber nur nochmal aus Fairnessgründen ist, dass wir ja auch das auf Deutsch lesen. Ne? Also dass ja vieles auch nochmal wahrscheinlich anders ist, wenn es auf Englisch ist. Wie es da geschrieben ist.
Also. Vieles ist auch in den Texten von Flavia oder dem, was sie schreibt oder denkt, es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, ist es auch so, dass es manchmal so altklug wirkt, so umgangssprachlich. Also sie haut in einen Satz, der eigentlich sehr gediegen daherkommt, was Umgangssprachliches rein. Und da ist für mich nochmal die Frage, ob das in der Übersetzung so gut rüberkommt. Aber ich glaube, es übersetzen gleich zwei Leute. Also Gerald.
Einer die Metaphern und Vergleiche und der andere das andere.
Ich weiß nicht, wie die gearbeitet haben. Es sind ja auch ganz viele Seiten. Aber ich denke, dass man da vielleicht nochmal ganz genau geschaut hat. Das wäre jedenfalls für mich so eine Anforderung an an die Übersetzung. Ja.
Na, hier auf jeden Fall, ja. Dann in einer Szene, als eine Schwester Flavia erzählt, dass sie adoptiert sei. Was natürlich nicht stimmt, das ist nur eine Geschichte, also eine ziemlich fiese Geschichte, wie ich auch fand. Sie schleuderte es mir wie eine Torte ins Gesicht. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt. Wie geht's euch?
Also den Vergleich finde ich zum Beispiel ganz gut.
Ja,
also, ich aus dem Grunde nicht, weil man bei diesem Torte ins Gesicht hauen ja eigentlich lachen soll. Das soll ja eigentlich lustig sein.
Na, nicht für die Person.
Ich finde das nicht lustig.
Ja.
Nee, und es ist ja auch nicht für die Person lustig. Also es ist ja, ich finde es passt, weil es eigentlich, also da gibt es ja Diskussionen, ob das lustig ist oder nicht, aber es gibt ja, zum Beispiel gibt es ja immer mehr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal in meinen Watchlist oder so kommt immer mal auch auf diese Tradition von während der Hochzeit den Leuten so diese Torte.
Das finde ich auch nicht lustig, schon weil das Kleid oder der Anzug dann ruiniert ist.
Genau, und tatsächlich gibt es das immer mehr, dass das so diskutiert wird, dass es eben eigentlich ist es ja auch eine Demütigung, die dann andere lustig finden sollen.
Ja,
ne?
Das stimmt.
So. Ja, stimmt, von daher passt das wieder.
Es gab auch so eine belgische Aktionistengruppe, die Politikern immer eine Torte ins Gesicht gehauen hat. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig, Politiker aber nicht.
Ich glaube auch nicht. Nee.
Also insofern finde ich den gar nicht schlecht, weil es eigentlich sowas eher Harmloses ist, aber es steckt eben durch und, ne? Also,
aber zeigt sehr schön, dass allein die Metapher jetzt bei jedem schon unterschiedlich wirkt. Mhm. Und das zeigt nochmal, wie heikel das ist, beziehungsweise, dass man dadurch eine Menge auslösen kann. Ne?
Dann haben wir, ich erfreute mich an den altmodischen Namen und Bezeichnungen, die nur darauf warteten, von den Seiten gepflückt zu werden. Das lese ich jetzt nicht weiter, bla bla. Aber ich suhlte mich im Klang ihrer Namen wie ein Schwein im Kurbad. So, jetzt haben wir hier zwei Teile.
Ja.
Von den Seiten gepflückt werden, finde ich ganz poetisch.
Finde ich super. Gefällt mir auch schön. Ja.
Mit dem Schwein schwierig, ja.
Echt, ein Schwein im Kurbad, was hat denn ein Schwein im Kurbad zu suchen?
Okay, da bin ich nicht so. Also ich finde den Kurbad, das könnte jetzt tatsächlich auch Kurbad für, vielleicht gibt es ja für Schweine Kurbäder. Oder so, wissen wir jetzt nicht. Aber ich finde den total. Also gut, ich würde jetzt vielleicht noch was anderes von, aber ich finde den witzig. Also ich finde, suhlte mich im Klang wie ein Schwein im irgendwas.
Ja, und genau, ich suhlte mich im Klang wie ein Schwein im und dann kam Kurbad und ich so, wett? Wieso?
Ja, die Schweine finden
das
ja
witzig. Bis zu diesem letzten Wort war das alles zu viel. Und dann kam das Wort und ich dachte mir so,
Müsste man noch mal gucken, wie, auch wieder, wie es im Englischen heißt. Aber wie gesagt, da lese ich dann, glaube ich, über das, was mich nicht so überzeugt, dann schnell weg und denke, okay, ja, Schweigen passt.
Ja, genau, das Schweigen ist ja auch noch mal die Frage, nimmt man die Metapher so jeweils in sich auf oder liest man es so weg? Ich hatte hier manchmal auch, weil es so sehr gemächlich und sehr detailreich gewesen ist, hatte ich manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dann habe ich so über die Absätze hinweggelesen, dann bin ich wieder zurückgekehrt und muss es nochmal lesen. Also das ist nochmal so, auch so diese Leseerfahrung spielt ja eine große Rolle, wenn es um die Frage geht, wie nimmt man die Metaphern so auf, ne? Ja.
Ja, weil du gerade detailreich sagst, dann haben wir das letzte nämlich auch noch, was sehr detailreich ist und ein unfassbar langer Satz. Die beiden gelben, pustelhaft viktorianischen Ziegelanbauten zeigten wie die steinernen Schwingen eines Friedhofsengels nach hinten, was den hohen Fenstern und Fensterläden der georgianischen Fassade in meinen Augen das affektierte, leicht verdutzte Aussehen einer alten Jungfer mit schmerzhaft straffem Haarknoten verlieh. Halleluja.
Ja.
Finde ich einen super Satz.
Also der Satz ist der Wahnsinn.
Das ist echt, ja, also ich finde es total gut, zum Beispiel. Ne? Das ist echt interessant. Ich finde den Satz, ich finde den Vergleich total super. Ich finde auch so, die kann mir das total, also ich kann mir das Haus jetzt richtig gut vorstellen.
Also es ist ja ein recht negativer Vergleich, das soll es ja auch sein. Also Flavia sieht da ja auch drauf und sieht, ja, da ist dort ein Anbau, weil irgendwelche Brüder, Anno, irgendetwas sich gedacht haben, wir müssen uns hier verewigen in diesem Bau. Und jeder hat dann halt so ein Dings da noch mit draufgesetzt. Von daher, das mit den Pusteln finde ich durchaus einen schönen Vergleich.
Ja, spricht das gehobene Bildungsbürgertum an, will ich mal sagen. Also der viktorianische Ziegelanbau, die georgianische Fassade, das muss man wissen, ne? Das ist, wie das aussieht und wie das so ist. Ja.
Naja, finde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Man sieht in dem Vergleich ja, es sind verschiedene Stile und alleine das klächt ja schon.
Ja.
Ja. Ich mache mir jetzt gerade Sorgen über meinen Krimi und wie oft ich da irgendwas schreibe, was man vielleicht nicht unbedingt. Naja, aber nee, ich glaube, das ist auch wieder, ne, so eine, ja, eben wie wir vorhin schon gesagt haben, Stil- oder Gefallensfrage. Ich mag manchmal auch so
Es ist auch
längere
viel
Sätze. Also ich mag
Geschmackssache auf
genau,
jeden
also
Fall,
das,
ja.
genau, ja.
weil mir das echt bei den meisten der Vergleiche wirklich so geht, dass ich sie total süß finde irgendwie und
Ja.
mir darunter gut was vorstellen kann. Und jetzt zum Beispiel bei dem finde ich einfach witzig, ein Haus mit so einer alten Jungfrau mit diesem Haarknoten zu vergleichen, das finde ich. Ich finde das witzig. Ja.
Ja.
Alles klar. Gut, dann haben wir mal herausgestellt, wie unfassbar unterschiedlich Vergleiche und Metaphern auch aufgenommen werden können von verschiedenen Lesern, benutzt werden können von verschiedenen Schreibenden. Genau, deswegen einfach mal Augen und Ohren offen halten. Das wird ja auch ganz gerne in Filmen und Serien mal gedroppt. So ein witziger Vergleich, eine ulkige Metapher.
Genau. Und gegebenenfalls gerne auch mal sowas posten. Gute Vergleiche.
Ja?
Schlechte
Ja?
Vergleiche. Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Gut. Also, Susanne, es kommt zum Kartenspielen.
Wir spielen Quartett. Unsere Art, das Werk zu bewerten.
Ihr kennt sicher alle aus eurer Kindheit Autoquartett. Wir erstellen zu jeder Folge eine Quartettkarte mit selbsterdachten Eingliederungen und bewerten diese nicht immer ganz ernst gemeint und hochgradig subjektiv. Dann fangen wir mal heute an. Ich war beim Bodycount irgendwie schon nicht mehr sicher. Ich meine vier.
Innerhalb
Also,
des Buches ist es nur ein, also innerhalb der aktuellen Geschichte
oh
in der
ja.
Jetztzeit ist es ein
Genau,
Körper.
aber dann kam ja irgendwie noch da im Rückblenden, ne, der Selbstmord und dann noch sozusagen welche, die in den
Aber der Selbstmord
USA.
war ja kein Selbstmord.
Ja,
Also wenn du
ja.
gerade den Selbstmord
Naja.
meinst.
Also wenn
Der
es
von
zwei
meinem.
sehr, ja.
Ja, dann sind wir bei zwei. Was hat's denn noch?
Und in den USA sind ja noch, also der Selbstmord, ob das, ne, wer, wie die Personen gestorben sind, war ja bei uns eigentlich immer für die Särge egal, ne? Und
Das
dann
ist
gab es ja,
egal,
genau. Und dann gab es ja noch in den USA irgendwie Leute, die der das Opfer getötet hatte. Da habe ich noch zwei gezählt.
okay.
Hä?
Das habe ich
Ich bin
überlesen.
gerade raus.
Das habe ich überlesen oder überhört.
Ich
Beides.
bin
Okay,
raus.
ist egal.
Also bei mir zwei Särge, ja, alles
Ja.
andere, ich habe keine Ahnung.
Also dann sagen wir zwei. Dann machen wir auf die zwei gesicherte Särge. Ja. Genau, dann habe ich Charaktergestaltung, da habe ich jetzt mal sozusagen mit den Hobbys, da könnte man ja auch verschiedene Hobbys, aber den Eigenheiten, ich habe mal 9 Moleküle gemacht, weil die Flavia ja mit der Chemie sehr verbunden ist. Ob das, das ist jetzt bei dem Band, haben wir ja schon gesagt, noch nicht so sehr rausgekommen, das kommt später noch stärker, die Chemie ins Spiel. Genau, was sagt ihr zur Charaktergestaltung von den Personen?
Es geht ja um alle Charaktergestaltungen. Mhm. Ich fand aber eigentlich nur, dass Flavia wirklich gestaltet ist. Alle anderen sind dabei. Manch einer hat noch eine Macke, sage ich jetzt mal, mit dazu bekommen. Die Schwestern zum Beispiel konnte ich überhaupt nie auseinanderhalten, abgesehen davon, dass die eine mit diesem Lippenstifter vergiftet werden sollte.
Das fand ich schon im ersten Band ziemlich auch die Hobbys oder die Beschäftigungen ziemlich deutlich, oder? Also ich weiß nicht, also die eine ist ja nur immer am Lesen zum Beispiel. Also
die das ist war ja die mit dem Lippenstift, ja. Ne?
Nee.
Doch, die andere, siehst du? Ich kann die nie auseinanderhalten. Für mich ist das alles eins.
Ja, okay. Ja, also ich habe, wenn man mal die beiden Hilfspolizisten nimmt, die beschrieben wurden als grob schrötig oder so, ja, auch so ein alter Begriff und dann sind die schon beschrieben worden, aber nicht so in der Tiefe. Und dann der Reporter, der sich hinterher als jemand anders herausstellte, Spoiler, ja, oder dieses Männchen, das auf der Bank saß.
Und so kann ich mich gar nicht dran erinnern. Woran ich mich noch erinnern kann, ist die Bibliotheksdame, Bibliothek, ja, oder ein Archiv? Es war eine Bibliothek, ne?
Ja, eine Bibliothek war es, ja.
Genau. Daran, an die kann ich mich noch erinnern. Dann an den Gärtner.
Ja, der ist ja so
für alles, Lehrer, den
Dogger, ne? Also den finde ich zum Beispiel auch, da sieht man ja schon, also da beim Dogger und beim Vater schon relativ bald auch sozusagen die Prägung durch die Kriegserlebnisse und
ja,
das, was das bei denen so auslöst und ausmacht. Genau.
Also, ja, die Frage ist ja, was Charaktergestaltung meint. Also muss man den dann vor dem geistigen Auge sehen oder reicht es, dass er unterscheidbar ist?
Also wenn ich Leute schon überhaupt nicht auseinanderhalten kann, dann ist es für mich halt so ein bisschen schwierig. Ne? Einige, wie gesagt, im Kopf geblieben, andere überhaupt gar nicht. Bei mir wäre es dann sozusagen so mittel, so bei 5.
Ja.
Ja, dann kommen wir zum Klischee-Quotienten. Genau, also das sozusagen, wie viele Klischees, und da sind sicher wie es ja so bei britischen Cozy Crime ist, ne, sehr viele, also deswegen habe ich auch 9 Kuscheldecken, die halt sehr gemütlich sind. Also es ist sicher der typische, in Filmen der typische Cozy Crime, der halt sozusagen auf einem Landhaus, britischen Landhaus spielt, ne, und es ist insofern dann wieder nicht, weil eben ein Kind als Ermittlerin ist, also da werden ja auch wieder Klischees gebrochen, aber es ist eben so, das entspricht schon den Erwartungen, die man an so einen Cozy Crime irgendwie hat.
Ja,
würde ich auch sagen. Auch der Kommissar oder Inspektor oder so war so klassisch immer so ein bisschen hinterher, hatte aber trotzdem eigene Ermittlungen gehabt. So, ne? Also es war nicht so völlig blöd wie bei den Serien von Miss Marple. Ja. Mhm. Typisch, würde ich sagen, ja.
Mhm. Das nächste ist ja dann so, wie mitratefreundlich ist der Fall. Genau, also unser Ratefuchs, da habe ich immer so Fuchs oder noch ein anderes Tier und irgendwie sonst haben wir Salat dieses Mal, weil es ja um ein Gurkenbeet geht, habe ich Gurken als Einheit und habe so 7. Also ich finde schon, dass man rausfinden kann, was jetzt irgendwie komisch ist oder wo es irgendwie hingeht, ne, und welche Person da vielleicht in Frage kommt. Also ich finde, man kann dem schon folgen.
Ja, fand ich schon und ich bin auch relativ, also bin so über die Hälfte gewesen, da wusste ich ungefähr, wer jetzt als Täter noch in Betracht kommt. War aber so ein bisschen auch nach dem Ausschaltprinzip, aber ja, das ist durchaus mitratefreundlicher als viele andere Krimis, die wir bisher besprochen haben. Oh. 7 kann man geben, ja.
Okay, dann habe ich als Variable habe ich erstmal die Schlaumeierei. Da haben wir ja eigentlich schon gesagt, dass man kann ja nur 9 geben, weil es ja um 9 mal klug sozusagen geht. Genau, ja.
Ah, dann müsstest du ja praktisch die 9 in 9 mal klug nach wegmachen und einen Bindestrich dazwischen. Ah, ja. Das können wir ja noch machen. Ja, das passt doch. Und schwupps. So, 9 mal klug. Herrlich. Ja,
genau.
Kann man schlechterdings nichts gegen sagen.
Dann das Lokalkolorit. Also hier ist, finde ich, sehr dieses typisch britische geschildert. Genau, also sehr dieser Landadel und diese britischen Dörfer, eben auch das Internat selber, was ja schon sehr britisch ist. Also ich finde, man ist wirklich in Großbritannien der 1950er, kommt man auf jeden Fall sehr an.
Ja, also Zeit- und Landkolorit praktisch.
Genau, kann man ich auch sagen, dran sehr setzen. Viel Lokalkolorit, sehr viel den Landadel beschrieben, die damaligen Zeiten. Verhältnisse über Kleidung, über Möbel, über Verhaltensweisen mit Dienerschaft und so. Ja, genau.
Alltagskrams, genau.
Fand ich auch. Ja, sehr gut gemacht. Ja,
ja, dann habe ich die Sprachbilder und da habe ich jetzt von Bildnis des Dorian Gray sozusagen auf 10 Dorians. Wie gesagt, ich finde die Sprache, ich mag die Sprache sehr von dem Autor. Ich finde die, für mich sind die, also klar, ne, jetzt dass jeder Vergleich passt nicht, aber ich finde eben, es gibt wenig, also ich erinnere mich zumindest an wenig Krimis, in denen so viel auch mit Sprache gespielt wird und solche so viele Vergleiche eingebaut wird. Das ist nicht in anderen Genres, finde ich das häufiger, aber in Krimis finde ich das gar nicht so häufig und das, finde ich, macht das schon sehr gut und sehr
bunt.
Passt halt auch in den normalen Krimi nicht so, ne? Da spielt wahrscheinlich auch die Zeit so ein bisschen in die Hände.
Ja.
Ja, und das Thema des Krimis ist ja Mord und Aufklärung. Und Metaphern sind nicht immer so hilfreich dann möglicherweise. Und hier wird sehr viel, ja, auch meandert, finde ich. Also es wird sehr viel links und rechts des Wegesrandes beschrieben, so was dazu führt, dass plötzlich ein Gedicht auftaucht. Und dann ist aber eine Seite weiter, fällt ihr der letzte Satz des Gedichtes ein und bringt sie dann in der Ermittlung weiter. Das ist gut konstruiert. So, ja. Und deswegen hängt das ganz gut zusammen. Das ist aber auch speziell. Das habe ich so in dieser Form noch nicht gefunden. Mhm. Auch bei eher literarischeren Krimis, würde ich sagen, habe ich das bisher so nicht gesehen. Das ist schon speziell. Ja.
Mhm. Genau. Und dann, ich habe dann noch so Special Effects, also was eben trotzdem neben vielleicht dem Lokalkolorit und den Klischees, meine ich jetzt so, doch besonders ist, ne? Also, dass wir eben doch auch immer wieder Besonderheiten haben, was das dann so bricht. Also eben eine sehr junge Ermittlerin, dieses sehr spezielle Hobby mit dem Chemielabor, was sie hat, ne? Und also, dass dann trotzdem auch immer wieder bröselt wird sozusagen und immer was Besonderes eingebaut wird. Also das klappt schon auch noch, dass es eben nicht so sehr ist, dass man jetzt denkt, das kennt man alles schon, obwohl es ein Cozy Crime sozusagen ist, der sehr typisch ist, kommt eben doch immer mal wieder was rein, was man eben noch nicht kennt und wo es wieder aufgelöst wird. Deswegen habe ich da auch 8, da habe ich noch keine Einheit gefunden. Aber ja.
Ich hoffe, du findest sie noch.
Da fällt mir schon noch was ein. Also 8, was gibt es denn, einen Film mit vielen Special Effects, müssen wir halt irgendwie
Tom Cruise
oder so.
8 Mission Impossible zu viel oder so. Ist.
Ja, genau.
Mission Impossible.
9 oder 8 Mission Impossible, können wir nehmen. Genau. Ja. Ja.
Ja, ich erinnere mich auch noch an eine Szene, wo sie den einen trifft, der sich als Reporter ausgibt. Und wo sie da so im Regen steht.
Ja.
Und so, das ist auch eine sehr schön beschriebene Szene, die den Krimi jetzt quasi nicht weiterbringt. Also das ist nicht das Ziel, aber wo man nochmal so einen sehr speziellen Moment hat. Und man könnte das in einem Film sehr schön unterbringen. Das ist sehr, sehr lyrisch, sehr poetisch und gleichzeitig sehr speziell. Das ist jetzt kein Special Effect im Sinne von Mission Impossible, aber das würde man sonst so auch nicht bringen, glaube ich. Also schon speziell. Ja.
Wo sie dann auch im See, ne, irgendwie durch den See warten und so.
Genau. Das finde ich speziell. Ne? Da hat man so einen ruhigen Moment und gleichzeitig trifft sie ja doch jemand sehr Gefährliches. Ja, das kann ich mir so als Verfilmung ganz gut vorstellen. Mhm. Fand ich so sehr, sehr speziell. Ne? Also, genau, ja.
Wundert mich eh, dass das noch nicht gemacht wurde, wo doch gerade Content en masse gesucht wird. dass man sich an Flavia
ja,
noch nicht
zumal es ja Enola Holmes gibt und Wednesday, also mit der das manchmal verglichen wird, auch vom Cover her. Es hat allerdings da gar nichts von, finde ich, so nebenbei. Das Cover ist ein bisschen ja, seltsam. Es gehört eigentlich gar nicht so richtig zu Flavia dazu, aber das dann nebenbei.
Vielleicht wird es auch deshalb hin und wieder in die Fantasy-Ecke gesteckt wegen des Covers. Hatte ich auch schon gelesen, dass Leute das in der Fantasy gefunden haben, obwohl es mit Fantasy wirklich nichts zu tun hat.
Ja,
sehr seltsam.
Ja, vielleicht, weil der Autor auch nicht, dass es verfilmt wird. Das finden ja manche Autoren auch, sind ja auch nicht dafür.
Genau.
Also, ne,
möglich.
Ja, ja. Läuft ja, glaube ich, an sich auch recht gut, die Serie. Also, er braucht das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Also, der hat ja irgendwie auch, finde ich, auch nur noch eine ganz nette Lebensgeschichte, hat er sehr spät angefangen zu schreiben und auch sehr nett, ja.
Der hatte irgendwie seinen Job an den Nagel gehängt und dann angefangen zu schreiben. Irgendwie, war das schon in der Rente?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber relativ spät auf jeden Fall. Und
ja, irgendwie muss man.
Also der hat glaube ich, schon noch mal einiges dafür riskiert und hat sich offensichtlich zumindest gelohnt. Also passt das ja. Mhm. Genau. Ich glaube, das ist wieder der Unterschied, weil mir das gerade noch einfällt, dass du, Stefan, gerade gesagt hast, beim Krimi geht's ja um die Aufklärung. Und das ist ja irgendwie genau, das sehe ich ja genau anders. Die Aufklärung ist ja für mich Nebenmusik, sind Nebentöne. Und
genau. Genau, ja, klar, es gibt ein sehr unterschiedliches Krimi-Verständnis, das haben wir ja immer wieder, genau, ja. Ist aber auch nicht schlimm oder ähnliches. Nee. Und ich glaube, wir mögen es ja auch, Krimis zu besprechen, die so ein bisschen anders sind, die nicht wie die Vorabendserie immer wieder das Gleiche repetieren. Das macht den Krimi ja als...
Dann wüssten wir ja auch sehr bald nicht mehr, worüber wir reden sollen.
Ja, das wäre dann wirklich schwierig.
So rein,
schwierig.
Was unsere Themen angeht.
Dann würden wir über Gurken auf dem Brötchen reden und nicht über Mord im Gurkenbeet,
die
anders sind. Jetzt sind
das klingt super spannend.
Als 8 Gurken. Also so, das hätten wir. Wir können hier schon ein bisschen stärker differenzieren. Das ist doch ganz nett.
Ja. Ja, soweit dann zu Flavia.
Ja, liebe Krimi-Freunde, das war es mit Flavia De Luce und dem englischen Cozy-Krimi besonderer Art. Zum Schluss noch, wenn ihr uns bewerten wollt, dann tut das gerne auf Spotify, Amazon Music Podcasts oder Apple Podcasts oder wo immer das geht. Wir freuen uns drüber. Es hilft uns für Reichweite und alles andere. Ihr könnt auch gerne bei uns auf die Instagram-Seite gehen und posten. Vielleicht auch Vorschläge machen, was wir nochmal besprechen sollen. Wir haben eine Liste, aber wir füllen die gerne immer wieder auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt, lasst euch nicht erwischen.
Und esst viele Gurken.
Genau. Guten Hunger beim Gurken-Sandwich. Ja. Genau, mach's gut.
Ja, das Gurken sind ja auch gesund.
Das ist auch so was typisch Britisches, ne? Das gibt's sonst nirgends.
Ja, ich hatte mal eine Teezeremonie, da gab es tatsächlich so kleine britische Köstlichkeiten dazu. Und das Gurken-Sandwich war auch dabei. Es war mir ein bisschen zu viel Gurke, aber...
Ich kenne das tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Wir haben das mal gemacht. Ich mochte das auch immer ganz gerne.
Toastbrot, Butter,
oben
Gurke.
Auf.
Ja.
War, glaube ich, kein Toastbrot, aber ist ja wurscht. Butter, Gurke und ein bisschen Salz noch oben auf und dann ist das sehr lecker.